ARD.
Eine neue Art von Wehrdienst. Was kann das bringen?
Buy now, pay later. Warum das Modell eine Schuldenfalle sein kann.
Und Strafzölle auf chinesische E-Autos. Was bedeutet das für uns hier?
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Heute ist Donnerstag, der 13. Juni. Wir sind Nina Häuser und Lars Sänger. Schönen guten Morgen. Wie groß bist du? Welche Allergien hast du? Machst du Sport? Und kannst du dir vorstellen, freiwillig zur Bundeswehr zu gehen? Keine Sorge, Lars, das musst du jetzt nicht beantworten. Das sind Fragen, die künftig im Fragebogen der Bundeswehr stehen könnten, der ja an alle 18-Jährigen im Land verschickt werden soll. Junge Männer müssen ihn dann ausfüllen und zurückschicken. Bei jungen Frauen soll das freiwillig sein.
Ja, diesen Vorschlag hat gestern der Bundesverteidigungsminister vorgestellt, Boris Pistorius. Das ist quasi sein Plan, um die Nachwuchssorgen der Bundeswehr zu lösen. Denn aktuell gibt es rund 180.000 Soldatinnen und Soldaten in Deutschland. Und das sind mindestens 20.000 zu wenig, um das Land im Ernstfall vernünftig verteidigen zu können.
Die große Frage ist jetzt natürlich, bringt dieser Plan wirklich was? Können damit die Nachwuchssorgen der Bundeswehr wirklich behoben werden? Der Verteidigungsminister hofft auf jeden Fall, dass sich durch so einen Fragebogen mehr junge Menschen mit der Bundeswehr zumindest auseinandersetzen, sei es für einen Wehrdienst, als Reservisten oder sogar als Berufssoldaten.
Nina, vermutlich hat sich Pistorius ein Beispiel an Schweden genommen. Von deren Wehrdienstmodell hat er sich, ich sag's mal so, inspirieren lassen. In Schweden werden schon jetzt solche Fragebögen verschickt. Nur ein Bruchteil derer, die sich zurückmelden, werden dann auch gemustert. Und wiederum nur die Besten darunter werden dann auch angenommen. Wehrdienst ist in Schweden nämlich keine Pflicht, sondern tatsächlich so eine Art Auszeichnung.
So ähnlich soll das auch in Deutschland laufen. Die Planer der Bundeswehr gehen davon aus, dass pro Jahr rund 400.000 junge Männer den Fragebogen bekommen werden. Sie rechnen damit, dass 100.000 davon ihre Bereitschaft erklären und circa die Hälfte davon soll dann zur Musterung einbestellt werden. Unterm Strich rechnet der Minister mit 5.000 zusätzlichen Soldaten pro Jahr und das Entscheidende dabei ist, das alles soll freiwillig bleiben.
Ja, denn freiwillig ist der Dienst bei der Bundeswehr ja momentan auch schon. Rund 10.000 Menschen melden sich dafür pro Jahr und von denen können die Berufssoldaten in der Truppe wiederum einiges lernen. Das hat zumindest Marco Oertl aus dem Saale-Orla-Kreis in Thüringen geschrieben. Er hat sich über MDR Fragt gemeldet. Und er ist dafür, dass die Wehrpflicht zurückkommt.
Marco war lange selbst bei der Bundeswehr und aus dieser Zeit hat er das hier mitgenommen, wie er uns bei WhatsApp geschrieben hat. Mit den Wehrpflichtigen kam immer auch gutes Know-how in die Truppe. Weiter wurde den jungen Menschen etwas selbstständiges Verhalten beigebracht. Das fehlt unserer Jugend heute.
Ja, das ist natürlich nur ein Standpunkt. Es gibt auch Stimmen, die das Modell Wehrpflicht grundsätzlich ablehnen, ne?
Dazu muss man auch sagen, eine Wehrpflicht, wie es sie bis 2011 gab, soll ja aber auf keinen Fall wieder eingeführt werden. Das hat der Verteidigungsminister gestern auch nochmal klar gemacht.
Ja, und auch eine generelle Dienstpflicht, zum Beispiel in sozialen Bereichen, in der Kultur oder im Naturschutz, wird erstmal nicht kommen. Dabei hat eine Meinungsumfrage von Infratest DIMAP im Jahr 2022 ergeben, gut 2/3 der Deutschen würden so eine allgemeine Dienstpflicht grundsätzlich begrüßen.
Eine davon ist Juliane Thaler aus Jena. Sie würde sich so eine allgemeine Dienstpflicht für Männer und Frauen wünschen. Auch sie ist Teil der MDR-Fragt-Community.
Ich finde, jeder sollte wirklich auch mal in die Verlegenheit kommen, etwas zu leisten eben auch für die Gemeinschaft. Also ich finde das letztendlich auch gut im Sinne der Sozialisation, der Wertebildung. Und manche kommen vielleicht auch gar nicht auf gewisse Bereiche, würden nie in das Soziale reingucken zum Beispiel, kommen eben auch mit Menschen zusammen, mit denen sie sonst vielleicht nie zusammengekommen werden.
Ja, wenn es nach Juliane geht, soll dieser Dienst auch nicht zwingend nach dem Schulabschluss gemacht werden, so wie es früher üblich war, sondern man sollte ihn flexibel einlegen können.
Ja, so eine Art Freiwilligendienst im sozialen Bereich machen übrigens jetzt schon 100.000 Menschen pro Jahr in Deutschland. Und um das mal gegenüberzustellen, zum Freiwilligendienst bei der Bundeswehr melden sich gerade mal 10.000 Menschen. Deswegen kann man sich schon fragen, wie viele junge Menschen werden bei so einem Fragebogen wirklich angeben, dass sie sich vorstellen können, zur Bundeswehr zu gehen. Es könnte also sein, dass Pistorius nicht den ganz großen Coup gelandet hat.
Ein weiterer Kritikpunkt, der schon laut geworden ist, ist: Warum müssen junge Männer diesen Fragebogen verpflichtend zurückschicken und bei jungen Frauen soll das freiwillig sein? Die Antwort steht im Grundgesetz. Demnach ist ein verpflichtender Dienst in den Streitkräften, im Bundesgrenzschutz oder in einem Zivilschutzverband ausdrücklich nur für Männer vorgesehen. Wenn man das ändern will, dann müsste man das Grundgesetz ändern und dafür fehlt momentan die Zeit. Zu dringend ist der Handlungsbedarf, meint der Verteidigungsminister.
Ja, was natürlich auch in der Debatte immer mitschwingt, ist die Frage, was passiert eigentlich, wenn Deutschland angegriffen wird und sich verteidigen muss? Dazu haben sich die Kollegen vom Tagesschau-Podcast mal angenommen Gedanken gemacht und den packen wir für euch in die Folgenbeschreibung.
Unsere Kurznachrichten.
In Zukunft könnte es mehr 30er-Zonen und Busspuren geben. Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, dass Städte und Gemeinden die einfacher einrichten können. In dem Einigungspaket sind Regelungen für den Klima- und Umweltschutz, aber auch für die Verkehrssicherheit dabei.
Am letzten Tag der Leichtathletik-Europameisterschaften hat es dann doch noch eine Goldmedaille für die deutsche Mannschaft gegeben. Malaika Michambo im Weitsprung, 7,22 Meter. Keine andere Springerin kam über diese 7-Meter-Marke. Die deutschen Athleten holten gestern dazu noch 3 Silber- und eine Bronzemedaille.
Ungefähr 120 Millionen Menschen auf der Welt sind im Moment auf der Flucht. Diese Schätzung steht im Jahresbericht des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen. Die Zahl ist in den letzten 12 Jahren jedes Jahr höher geworden. Und das Flüchtlingshilfswerk macht sich nicht nur Sorgen wegen der steigenden Zahl, sondern auch, weil immer mehr Menschen den Geflüchteten feindlich gegenüberstehen.
Herbert Grönemeyer hat das erste von insgesamt 4 Konzerten in seiner Heimatstadt Bochum gegeben. Die Konzerte im Stadion des VfL Bochum gehören zu einem Jubiläum. Vor 40 Jahren nämlich kam Grönemeyers legendäre Platte 4630 Bochum raus. Nina, es gibt einen Trend, von dem sagen Verbraucherschützer, das ist eine gefährliche Sache. Die Rede ist von Buy Now, Pay Later. Also jetzt kaufen, später bezahlen.
Ja, Lars, du hast das jetzt gerade ein bisschen so gesagt, als wolltest du mir da einen kleinen Hinweis geben. Tatsächlich benutze ich diese Später-Bezahlen-Funktion auch öfter mal. Vor allem dann, wenn ich neue Online-Shops ausprobiere und mir noch nicht so sicher bin, wie seriös die sind. Naja, und auch sonst klingt das ja eigentlich erstmal ganz gut. Den schönen, aber leider etwas zu teuren Pulli schon mal bestellen und anziehen und gleichzeitig das leidige Bezahlen aufschieben. Die Verbraucherzentrale Hamburg zum Beispiel, die warnt allerdings mit etwas Sarkasmus genau davor. Sie schreibt, mit Buy Now, Pay Later komfortabel in die Schuldenfalle.
Ja, nun ist das Phänomen ja weiß Gott nicht neu. Ne? Früher hat man dazu gesagt, auf Pump kaufen. Aber ich sag mal so, da war die Hemmschwelle noch größer, dann auch Familie oder Bekannte nach Geld zu fragen. Oder man musste zur Bank gehen und einen Kredit aufnehmen. Auch das mit einem großen Aufwand und vor allem auch mit gutem Willen des Bankberaters verbunden. Heute ist das viel einfacher, weil die Anbieter von Buy Now Pay Later ihre Geschäfte federleicht und super cool daherkommen lassen.
Das Internet macht's möglich. Man muss niemanden mehr in echt anpumpen und auch nicht zur Bank gehen. Wie einfach es ist und wie verlockend, das beschreibt dieser Mann hier ganz gut.
Wenn ich jetzt gerade das Geld nicht habe und es gibt die Möglichkeit trotzdem zu kaufen, weil ich weiß, ich zahle es später ab und das geht mit 2-3 Klicks, dann ist es schon sehr verlockend.
Ja, also herrlich einfach, total niedrigschwellig, aber wie so oft liegt der Teufel natürlich auch hier im Detail oder besser gesagt, er steht im Kleingedruckten. Denn je nach Bedingung kommen zusätzlich zum Kaufpreis noch Buy Now, Pay Later Gebühren dazu, zum Beispiel, wenn ich die Rechnung nicht innerhalb der ersten 30 Tage bezahle.
Ja, da schließt sich dann der berühmte Kreis. In diesem Fall wird er zum Teufelskreis. Ich kaufe was zu einem Zeitpunkt, an dem ich das Geld dafür noch gar nicht habe. Ich mache also Schulden und die werden auch noch größer, weil noch Gebühren obendrauf kommen.
Ja, und das passiert immer mehr Menschen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage bei den 1400 ehrenamtlichen Schuldnerberatungen in Deutschland. Die melden 65% mehr Beratungen wegen Buy Now, Pay Later als noch im Jahr davor.
Und dass immer mehr Menschen diese, ich nenne sie mal, Mini-Kredite nutzen, das belegt übrigens auch der aktuelle Schuldneratlas. Den erstellt regelmäßig das Unternehmen Kreditreform und für das Jahr 2022 steht drin, die Buy-Now-Pay-Later-Modelle haben spürbar zugenommen innerhalb eines Jahres um 30%. 2022 sind insgesamt 9 Millionen Buy-Now-Pay-Later-Käufe getätigt.
Wow, ja. In Zeiten von hoher Inflation und nicht ganz so vollen Portemonnaies ist das ja irgendwie sogar nachvollziehbar, aber eben auch eine große Gefahr. Und dazu kommt auch noch, dass die Grenzen zwischen einem Kauf auf Rechnung und einer Ratenfinanzierung immer weiter verschwimmen. Die großen Bezahldienstleister wie PayPal oder Klarna bieten nämlich auch Ratenzahlungen an.
Da stehen dann so schöne Formulierungen wie flexibel zahlen in 3, 6, 12 oder 24 Monaten, aber die Bedingungen und die Höhe der Zinsen, die stehen auch da eben eher im Kleingedruckten. Die Verbraucherzentralen haben sich das schon mal angeschaut und sprechen von etwa 15% Zinsen im Schnitt bei diesen Modellen.
Ja, und dann hat der schöne Pulli, den ich mir gekauft habe, nach ein paar Monaten auf jeden Fall deutlich mehr gekostet, als ich eigentlich dachte. Und vor allem sind das auch deutlich schlechtere Bedingungen als bei den, naja, ich nenne es mal normalen Banken. Bis zu 86% höher sind die Zinsen. Das hat das Vergleichsportal Verivox herausgefunden.
Janina fragt sich noch, wie juristisch sauber sind denn eigentlich Buy Now, Pay Later Angebote? Fakt ist, sie sind erlaubt, aber diese Mini-Kredite sind, wenn sie unter 200 Euro liegen, eben keine Verbraucherdarlehen im klassischen Sinne und müssen deshalb auch nicht die strengen Anforderungen an eine Kreditvergabe erfüllen, was sie wiederum für Menschen, die eigentlich nicht kreditwürdig sind, besonders attraktiv machen.
Ja, und was ist jetzt der Rat von den Profis? Solltet ihr in die Situation kommen, dass ihr euch verschuldet habt und Hilfe braucht, dann versucht, auch wenn das irgendwie mit so einem Gefühl von Scham vielleicht verbunden ist, versucht euch schnell Hilfe zu suchen. Eine erste Anlaufstelle könnte da die Internetseite meineschulden.de, der ehrenamtlichen Schuldnerberater, sein.
Ja, wenn ihr noch mehr zu Buy Now, Pay Later wissen wollt, dazu findet ihr weitere Infos im NDR-Podcast 10 Minuten Wirtschaft. Auch den packen wir euch in die Folgenbeschreibung. So, Nina, jetzt so ein Begriff, der so ein bisschen zumindest klingt wie aus dem Mittelalter: Strafzölle. Ne? Das ist quasi so eine Art Sondersteuer auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen. Die werden obendrauf geschlagen und machen dann die Waren teurer. Solche Strafzölle einzuführen, darüber denkt gerade die EU-Kommission nach und sie hat dabei konkret China im Visier.
Das Ziel ist schnell erklärt. Die EU will durch solche Strafzölle E-Autos aus China teurer machen. Die sind momentan deutlich preiswerter als zum Beispiel deutsche E-Autos. Und das wiederum ist einigen EU-Politikern ein Dorn im Auge. Die sagen nämlich, die sehr viel günstigeren Produkte aus China, die nach Europa importiert werden, die schaden der europäischen Autoindustrie.
Die Strategie, die hinter Strafzöllen steckt, die ist auch schnell erklärt. Chinesische E-Autos würden dann vermutlich ähnlich viel kosten wie in Europa hergestellte Fahrzeuge. Und dann würden sich die Käuferinnen und Käufer, das ist zumindest die Hoffnung, eher für das heimische Produkt entscheiden. Es gibt Berechnungen, wonach Strafzölle chinesische E-Autos je nach Marke um bis zu 38% teurer machen würden.
Noch ist es aber nicht so weit. Diese Strafzölle sollen erst kommen, wenn bis Anfang Juli keine andere Lösung mit China gefunden wird.
Und auch wenn ihr euch vielleicht gerade nicht damit beschäftigt, ein chinesisches E-Auto kaufen zu wollen, ist das trotzdem für uns alle nicht ganz egal, was da gerade passiert. Denn wenn die EU wirklich Strafzölle auf E-Autos erhebt, dann wird China das natürlich nicht egal sein. Und das wiederum können wir möglicherweise dann alle zu spüren bekommen.
Experten rechnen damit, dass durch die Einführung solcher Zölle ein Handelskrieg mit China drohen könnte. Und damit wäre eine Spirale in Gang gesetzt, bei der am Ende ja eigentlich alle nur verlieren können.
Denn Zölle führen zu wiederum neuen Zöllen, könnte man vielleicht sagen. Wenn die EU Zölle auf chinesische Autos einführt, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass die Chinesen ihrerseits auch Zölle auf bestimmte Waren wiederum aus der EU einführen. Deutschland zum Beispiel exportiert auch jede Menge Milchprodukte, aber auch Getreide oder Flugzeugteile oder eben auch Luxusautos nach China.
Und diese Waren würden dann wiederum in China teurer und klar ebenfalls weniger verkauft. Deutsche Unternehmen würden dann in China weniger verkaufen und dementsprechend natürlich auch weniger verdienen. Weniger Gewinn bedeutet dann unter Umständen Arbeitsplatzabbau hier bei uns in Deutschland. Es droht also eine Art wirtschaftliche Kettenreaktion.
Na, dazu muss man wissen, China ist momentan der größte Automarkt der Welt und deshalb für deutsche Produzenten natürlich extrem wichtig. VW zum Beispiel hat im Jahr 2023 fast 50% seiner Autos dort verkauft, macht also die größten Gewinne auch in China. Ola Källenius, der Vorstandsvorsitzende des Stuttgarter Autobauers Mercedes-Benz, der hat dazu gesagt:
Die größten Exporteure von China nach Deutschland, zumindest momentan, ist BMW und Mercedes. Der potenzielle Nettoverlierer in so einem Spiel sehe ich eher Europa. Und in Europa die Exportnation Nummer eins, die Bundesrepublik Deutschland.
Ja, und die deutsche Autoindustrie ist ja auch extrem wichtig für die Lage der deutschen Wirtschaft insgesamt. Wenn es also der Autoindustrie schlecht geht, geht es auch der gesamten Wirtschaft schlechter. Und wenn es der gesamten Wirtschaft schlechter geht, steigen die Löhne nicht mehr so stark. Und wir alle haben weniger Geld, das wir ausgeben können. Auch für Autos zum Beispiel.
Genau, da ist sie dann, diese Kettenreaktion.
Ja, genau.
Ja, und mit diesen Infos verabschieden wir uns für heute von euch. Und weil wir noch so neu in der Podcast-Welt sind, eine Bitte in eigener Sache. Erzählt gern euren Freunden und Bekannten von uns. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr ein Abo dalasst. Wir sind in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Und natürlich freuen wir uns auch immer über eure Post. Schreibt uns gerne. Wir sind per Mail und über WhatsApp erreichbar. Die Infos dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung.
Ich bin Lars Sänger.
Und ich bin Nina Häuser. Und wir sagen danke fürs Zuhören und bis morgen. Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Mitteldeutschen Rundfunk.